dann sind wir da hingefahren und ich hatte diese, das weiß ich noch wie heute, diese Reisetasche dabei und dann haben wir uns das Zimmer angeschaut. Ich hatte das vorher natürlich alles abgeklärt und es war schon, so schön das war eigentlich, diese Einrichtung, natürlich absolut schwer und schwierig für mich. Wir sind, Christian Lindner und ich, sehr unterschiedliche Typen, aber ich tue mir super schwer in der Bewertung, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Christian Lindner hat den Parteivorsitz niedergelegt und hat sehr deutlich gesagt, dass er eine Zäsur hat, die ich absolut respektiere. Ich bin mein eigener Christian, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Wir haben immer zusammen viel Gewinn gespielt.
Und?
Sie hat extrem oft gewonnen. Aber das ist für mich Ansporn. Wissen Sie, das ist so Niederlagen, Aufstehen. Das kennt man als FDP-Politiker.
Sie können verlieren.
Ich kann verlieren, aber ich kann es dabei nicht belassen.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie bis heute nach? Wir sind Julia Emrich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Studio ist Christian Dürr. Der Mann aus Niedersachsen versucht gerade das, was Christian Lindner vor 12 Jahren auch schon mal versucht hat. Er will die FDP nach dem Rauswurf aus dem Bundestag neu erfinden und wieder zurück ins Parlament führen. Nachdem der erste Christian das Handtuch geworfen hat, steht jetzt der zweite Christian an der Spitze der Partei. Der 48-jährige Diplomökonom ist verheiratet, hat 2 Kinder und hat schon immer mit Politik sein Geld verdient. Bevor Dürr im Mai 2025 zum neuen FDP-Chef gewählt wurde, war er Fraktionsvorsitzender seiner Partei, erst im Landtag in Hannover und dann im Bundestag. Zwischen den schillernden Kubikis und Strack-Zimmermanns und Lambsdorffs der FDP wirkt Christian Dürr immer ein bisschen still und zurückhaltend. Aber das muss ja kein Fehler sein. Schön, Herr Dürr, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ich musste gerade etwas schmunzeln bei der Zurückhaltung. Ich weiß nicht, ob das alle im privaten Umfeld so sagen würden.
Wir lernen heute einen neuen Christian Dürr kennen.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Also meine schwerste Entscheidung war eine persönliche. Ich stand 2013 vor der Situation, dass meine damals an Alzheimer erkrankte Mutter keine Betreuung mehr hatte, weil mein Vater kurzfristig ins Krankenhaus gekommen war und der hatte sich die Jahre davor um sie gekümmert zu Hause bei uns. Und ich stand vor der Entscheidung, was ich jetzt tue. Ich war Fraktionsvorsitzender im Landtag und habe dann entschieden, und das war persönlich schwer, und ich weiß, Millionen von Menschen stehen vor solchen Entscheidungen in Deutschland, weil sie eben nicht alleine leben konnte, in eine Alzheimer-Wohngemeinschaft zu geben und dort unterzubringen, weil ich der Überzeugung war, zu dem Zeitpunkt dann, und habe mir darüber ja einige Nächte Gedanken gemacht, dass sie wirkliche Betreuung braucht 24 Stunden und nicht alleine sein darf. Mhm. Und das war damals für mich leider nicht leistbar. Super schwere Entscheidung für die gesamte Familie. Mhm. Aber ich musste sie damals treffen. Und am Ende waren das noch Jahre danach für sie, die durchaus glücklich waren. Auch mit anderen Menschen. Sie hat da beim Kochen teilgenommen und so und ist nochmal wieder aufgeblüht. Aber es war menschlich schwierig, das sage ich ganz offen.
Ihre Mutter, Ihre Eltern wohnten damals im selben Haus wie Sie?
Ich wohnte woanders, aber im gleichen Ort.
Im gleichen Ort.
Das knapp war einen Kilometer entfernt.
Wo ist das?
In der Gemeinde Gandergesee im Landkreis Oldenburg. Mhm. Oldenburger Land, ländlich, aber es ist Umland von Bremen und Oldenburg.
Mhm. Ja. Und Ihre Eltern waren damals wie alt?
Meine Eltern waren damals 72 Jahre alt, als diese Entscheidung anstand. Mein Vater hatte sich schon einige Jahre um meine Mutter gekümmert. Nach dem Eintritt in Ruhestand, die sind mit 66 in Rente gegangen damals, haben ihr Leben lang hart gearbeitet im Einzelhandel, einem Unternehmen, an dem ich später dann auch mal beteiligt sein durfte. Tatsächlich in meiner Landtagszeit habe ich gesagt, ich will auch ein unternehmerisches Standbein haben.
Das war was? Was für ein Unternehmen?
Das war Einzelhandel, vor allen Dingen Leder. Lederwaren und Sporteinzelhandel und daran war mein Vater beteiligt, später ich. Kurzum, also die haben ihr Leben lang gearbeitet und natürlich wollte mein Vater gemeinsam mit meiner Mutter den Ruhestand genießen, um die Welt reisen. Und das war dann die ersten 1-2 Jahre noch möglich, später nicht mehr.
Ihr Vater wurde dann auch krank, sagten Sie.
Mein Vater ist kurzfristig ja krank und ich glaube im Nachhinein sicherlich auch unter der Belastung der Betreuung. 4-5 Jahre hat er sich intensiv um meine Mutter gekümmert und sie war dann noch mal 1-2 Tage in der Tagespflege. Das ist ihm auch schon nicht leicht gefallen. Und dann ist er in einer Situation gewesen, wo er sofort ins Krankenhaus musste. Das war eine akute Erkrankung, zum Glück wieder genesen. Aber wir hatten dann keine Betreuung mehr. Wir hatten keinen Plan B. Und das war für mich schwer, dann zu entscheiden, dass sie zunächst mal vorläufig, aber dann war es am Ende eine getroffene Entscheidung, in eine Alzheimer-WG kommt und da betreut wird. Sehr professionell übrigens. Ich bin denjenigen, die dort Arbeit geleistet haben, unendlich dankbar, dass sie sich um meine Mutter gekümmert haben, einen lieben Menschen, der einen aufgezogen hat. Dann in andere Hände zu geben, ist eine unfassbar schwere Entscheidung.
Sie sagten gerade, Sie hatten keinen Plan B. Sie sind Einzelkind. Da war ein relativ hoher Druck auf Ihren Schultern. Wie muss man sich das vorstellen damals? Da kommt plötzlich eine Situation, die eine sehr schnelle Entscheidung, glaube ich, dann auch erfordert. Wie haben Sie sich gefühlt? Wie war dieser Moment? Sie sagten gerade schon, ein paar Nächte schlecht geschlafen. Das ist wahrscheinlich noch eine Untertreibung, vermute ich.
Natürlich habe ich mir im Vorfeld auch schon mal Gedanken gemacht. Aber offen gestanden, wie es so oft im Leben, manche Gedanken schiebt man beiseite, gerade wenn es unfassbar schwere Entscheidungen sind. Und deswegen habe ich war dann noch in der Tagespflege, also war tagsüber einigermaßen betreut. Aber
nachts war sie bei Ihnen dann? Ja, haben Sie dann abgeholt oder
genau,
jemand anders?
Genau, und dann habe ich aber innerhalb von wenigen Tagen damals entschieden, dass es nicht funktionieren kann. Und dann ist sie in diese Wohngemeinschaft gegangen und ich habe sie dahin gefahren. Also das war jetzt nicht irgendwie, man übergibt jemanden und wird abgeholt, sondern ich habe sie dahin gefahren, die Kleidung mitgenommen und all diese Dinge. Das war schon schwer. Zum Glück war es eine Situation, und ich weiß, dass das viele auch anders erleben, wo Alzheimer-Patienten teilweise aggressiv reagieren. Das war bei meiner Mutter zum Glück nicht der Fall. Sie hat eigentlich immer weniger gesprochen, was mich aber auch getroffen hat, will ich ehrlich sagen, weil sie sonst ein super kommunikativer Mensch war, sehr sportlich, viele Freunde. Und dann sind wir dahin gefahren und ich hatte diese, das weiß ich noch wie heute, diese Reisetasche dabei. Und dann haben wir uns das Zimmer angeschaut. Ich hatte das vorher natürlich alles abgeklärt. Und das war schon, so schön das war eigentlich, diese Einrichtung, natürlich absolut schwer und schwierig für mich.
Ihre Mutter hat nie gesagt, sie will das nicht.
Nein, das hat sie nicht geäußert. Sie war damals zu einem Zeitpunkt schon, wo sie jetzt nicht für sich Entscheidung reklamiert hat und gesagt hat, ich will es so oder so. Sie hat das mitgemacht. Ich habe natürlich mit ihr gesprochen. Sie hat mich auch nach wie vor erkannt. Aber habe ihr natürlich gesagt, das ist jetzt gut und was es da alles gibt. Sie war nach wie vor auch neugierig, spannenderweise, auch auf Dinge, die da so waren, Möglichkeiten, Spielmöglichkeiten. Aber da wurde gemeinsam mit denjenigen, die in dieser Wohngemeinschaft gelebt haben, gekocht. Es gab so einen Tagesablauf. Also da gab es auch interessante Beschäftigungen für sie. Sie hat auch immer gerne gekocht. Also insofern war das etwas, was dann zum Glück gut funktioniert hat, was nicht selbstverständlich war, aber ich war glücklich, dass ich nach einigen Tagen das Gefühl hatte, meine Mutter ist in guten Händen. Und das war eine Erleichterung, aber gleichzeitig ist es mir auch Wochen danach noch schwer gefallen, diese Entscheidung getroffen zu haben.
Wie allein waren Sie mit der Entscheidung?
Ich habe natürlich damals mit meiner Frau drüber gesprochen. Mein Sohn war gerade geboren, 2013. Am Ende trifft man diese Entscheidung selbst. Mhm. Also ich war derjenige, der in dem Moment, wie man so sagt, in charge war.
Haben Sie Alternativen erwogen, eine Pflegerin da einziehen zu lassen, 24 Stunden?
Ja, natürlich, aber allein die kurze Frist hat es nicht möglich gemacht. Für mich war es zunächst mal eine Entscheidung, dass machen wir jetzt mal so und dann wäre es natürlich revidierbar gewesen, aber die Belastung in den Jahren davor war schon stark gestiegen. Meine Mutter brauchte 24 Stunden am Tag Betreuung und konnte nicht alleine sein, deswegen hatten wir ein bisschen Entlastung durch Tagespflege, aber das hat nicht mehr ausgereicht. Auch nachts war es wichtig, dass jemand oder Personen da sind, die bereit sind oder die in der Lage sind, sich zu kümmern. Mein Vater war, wie gesagt, 72. Der ist bis heute toi 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 topfit, was mich super freut. Aber mit 72 ist es nicht mehr selbstverständlich, sich um einen anderen Menschen 24 Stunden zu kümmern.
Haben Sie sich in der Phase mit Ihrem Vater intensiv beraten? Denn ich könnte mir vorstellen, dass der sagt, Junge, ich komme noch bald zurück, dann kann ich doch wieder und lass der Mama mal noch eine Zeit. Oder hat er gesagt, ich sehe meine Grenzen und ich sehe meine Endlichkeit und ich unterstütze dich in dieser schweren Entscheidung. Wie war das?
Ja, er hat seine Grenzen gesehen, weil ich glaube, dieser Krankenhausaufenthalt im Nachhinein war auch ein Grund, es war eine Belastung für ihn. Und insofern hat er das voll mitgetragen und war vielleicht sogar ein bisschen dankbar, dass die Entscheidung abgenommen wurde. Aber ja, klar habe ich mich mit ihm beraten. Und es war, wie gesagt, am Anfang so eine Vorläufigkeit. Aber dann war für mich auch nach einigen, ja, fast ein, zwei Wochen klar, das funktioniert. Also wenn es gar nicht funktioniert hätte, hätte man neu drüber nachdenken müssen, keine Frage. Aber es hat gut funktioniert und sie ist da durchaus auch aufgeblüht, hat Dinge mitgemacht, wo es zu Hause vielleicht, ja, wo man auch nicht die Expertise hat, wie man jemanden nicht nur beschäftigt, sondern ja, einen Sinn gibt, etwas im Tagesablauf zu tun. Das, das ist natürlich hilfreich, wenn da Menschen sind, die das gelernt haben.
Gab es irgendwann mal jemanden, möglicherweise sogar Ihrer Mutter, die Ihnen Vorwürfe wegen dieser Entscheidung gemacht hat und gesagt hat, wie kannst du nur oder wie unmenschlich oder so etwas?
Glücklicherweise nicht. Glücklicherweise nicht. Und ich weiß aus anderen Familien, die darüber zerbrochen sind, wo dann das eine Kind gesagt hat, das ist total falsch. Und das Kind, was vielleicht noch bei den Eltern gewohnt hat, eine solche Entscheidung getroffen hat, weil es auch nicht mehr konnte. Mhm. Also das ist ich bin mir total klar, das ist keine exklusive Sache, die ich erlebt habe. Das erleben Millionen von Menschen in Deutschland und stehen vor diesen harten Entscheidungen. Und das ist alles andere als leicht.
Wie lange hat denn Ihre Mutter dann in dieser Einrichtung noch gelebt? Inzwischen ist sie gestorben.
Sie ist gestorben 2018. Also sie war dann knapp drei Jahre in dieser Wohngemeinschaft. Dann ist die Krankheit leider fortgeschritten. Mhm. Dann war es eine eher noch auf mehr Pflege angelegte andere Abteilung im gleichen Haus. Mhm. Und ja, wir haben sie, mein Vater hat sie jeden Tag besucht. Jeden Tag. Also es gab keinen einzigen Tag, wo mein Vater nicht bei seiner Frau war. Ja, ich bin oft mit meiner Frau und meinen Kindern und sie hat unglaubliche Freude an kleinen Kindern bis zum Schluss gehabt und auch hat immer gestrahlt, wenn wir da waren.
Wie war das für Ihre Kinder, die Oma in einem Zustand zu sehen, der, glaube ich, für Kinder irritierend ist? Ihre Kinder sind noch sehr klein in dieser Phase. Ich glaube, heute sind sie so 10 und 12, aber damals waren sie noch ziemlich klein. Mhm. Wie haben Sie das gemacht, um die Irritation vielleicht auch ein wenig abzudämpfen? Oder war das gar nicht so?
Das war gar nicht so. Die haben ihre Oma, sie haben auch eine andere Oma, die auch topfit ist bis heute. Aber sie haben diese Oma so kennengelernt. Die war
so sind
immer
Kinder,
so,
ne?
Ja, die war
die
immer so. Die haben,
dann
das, die haben das total akzeptiert. Es gab keinen. Und auch der Umgang war, wie sie um sie herumgelaufen sind, sehr spielerisch und sehr akzeptierend. Daran merkt man, dass Kinder null Vorurteile haben. Also Kinder sind von Natur aus absolut weltoffen.
Es war eine sehr schwere Entscheidung, aber Sie haben sie nicht bereut, höre ich jetzt aus all dem, wie Sie darüber heute sprechen. Oder gab es den Moment, wo Sie dachten, boah,
nein, ich habe sie nicht bereut, weil natürlich das eine Krankheit ist, die fortschreitet und die Optionen immer kleiner werden, es selbst zu machen. Und insofern habe ich sie nicht bereut, nein. Und bin all denjenigen, die da arbeiten und mit Leib und Seele wirklich dabei sind, natürlich unendlich dankbar.
Was für ein Leben hat Ihre Mutter gelebt? War das ein glückliches, ein schweres? Wie war das?
Ich würde sagen, es ist das, klar, meine Mutter, meine Eltern sind beide 1941 geboren. Mhm. Es ist das fast klassische Aufsteigerleben, was es in Deutschland in den 60er, 70er, 80er Jahren gab, muss man sagen. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich glaube, das ist ein Problem, was wir heute in Deutschland haben, dass dieses Vertrauen aus. Ich habe eine Ausbildung, meine Eltern haben beide eine kaufmännische Ausbildung gemacht und sind aufgestiegen. Mhm. Und mein Vater, wie gesagt, später an dem Unternehmen, wo er früher auch gelernt hatte, war beteiligt. Meine Mutter hat im gleichen Unternehmen gearbeitet, auch im Verkauf, im Einzelhandel. Und das waren sehr glückliche Jahre. Ich weiß noch, wie heute, wenn wir früher, da war es wahrscheinlich kurz vor der Grundschule oder in der Grundschule, abends beim Abendbrot, wir haben mal zusammen Abendbrot gegessen. Und meine Eltern kamen ja relativ spät dann aus dem Geschäft. Die waren eben nicht um 16 Uhr zu Hause, sondern erst später. Und dann wurden immer so Zahlen über den Abendbrotstisch geworfen. Und ich habe am Anfang gewusst, dass sie das jeden Tag machen und dachte, was für ein merkwürdiges Ritual, glaube ich. Ich habe irgendwann kapiert, das war der Tagesumsatz. Ja. Und irgendwann habe ich kapiert, wenn die Zahlen nicht so hoch sind über eine längere Zeit, dann ist der nächste Sommerurlaub nicht zwingend erfolgreich.
Mhm. Und es gibt eine Scheibe weniger Käse zum Abendbrot.
Ja, so, also toll, toll, toll. Wir reden jetzt von den 80ern. So dramatisch war es nicht. Aber ja, klar. Also es hing von Leistung ab und von Erfolg, den man auch nicht immer nur selbst in der Hand hat. Aber ich habe da sehr gelernt, was mich später geprägt hat. Meine Eltern waren beide nicht parteipolitisch engagiert. Die sind erst beide nach mir in die FDP eingetreten.
Aber immerhin.
Immerhin, genau. Ja, ich glaube auch ein bisschen aus Zuneigung zu ihrem Sohn. Aber ich war da der First Mover in der Familie, der sich parteipolitisch engagiert hat. Aber das hat mich schon geprägt, dass klar ist, du musst selbst Ideen haben, was leisten. Du hast dein Leben selbst in der Hand und kannst was draus machen und dann eben auch erfolgreich sein.
Söhne und ihre Mütter ist ja ein ganz besonderes Verhältnis. Ja. Und wenn es dann noch ein Einzelkind ist, erst recht. Wie ist ihr Verhältnis gewesen zu ihrer Mutter? Sehr eng, sehr vertraut. Mögen Sie es mal ein bisschen beschreiben?
Also zu meinen beiden Eltern. Ich meine, Einzelkind ist natürlich immer eine gewisse Exklusivität. Das gebe ich zu. Also das Verhältnis zu meiner Mutter war sehr vertrauensvoll, sehr geduldig. Ich meine, meine Mutter ist kein übergeduldiger Mensch gewesen, aber ich habe es ganz selten überstrapaziert, würde ich im Nachhinein sagen. Und ich weiß, eine Entscheidung beispielsweise, damals war es in Niedersachsen so, dass man nach der 4. Klasse in eine Orientierungsstufe gegangen ist, 5., 6. Klasse, und danach musste man sich für eine weiterführende Schule entscheiden. Und ich sag mal so, ich war jetzt nicht Klassenbester, aber ich hatte trotzdem den Ansporn zu sagen, ich will was leisten und habe Lust aufs Gymnasium zu gehen. Und ich weiß, wie damals meine Mutter zu mir gesagt hat, wenn du das wirklich willst, dann machen wir das.
Und, also nicht Klassenbester, das klingt wie eigentlich...
Ich war so ein klassisches Kind dazwischen. Ja. Weil meine Eltern haben mir die Entscheidung komplett überlassen. Also die haben da keinen Druck in irgendeine Richtung gemacht. Das war meine eigene Entscheidung am Ende. Und ich weiß, wie meine Mutter gesagt hat, wenn du es wirklich willst, dann machen wir das.
Und das hieß auch, sie hat sie unterstützt in der Schule? Sie haben zusammen Hausaufgaben gemacht oder Vorklassenarbeiten gelernt, abgefragt, Vokabeltest, das Übliche? Oder war dieses, wenn du es wirklich machst, dann unterstützen wir, es war stärker anders?
Also ich habe schon versucht, selbst hinzukriegen. Aber ich wusste, dass ich jederzeit auf meine Eltern zurückgreifen kann. Also ich hatte eine fantastische Kindheit. Meine Eltern waren es war ein Traum. Und es war bei uns zu Hause jetzt nicht immer wahnsinnig laut, weil wir halt zu dritt waren. Aber ich hatte immer Freunde da und habe damals auch eine andere Entscheidung getroffen, die auch von mir ausging. Und ich war jetzt nicht so der Draufgänger. Aber ich habe im Alter von 15 Jahren mit meinen Eltern gesprochen, ob ich Lust habe, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Und ich glaube, die waren auch ein bisschen überrascht, dass ich das gesagt habe. Mhm. Und bin dann mit 16 Jahren für ein Jahr Schüler in den Vereinigten Staaten gewesen.
Wo waren Sie da?
In Arizona. Das war ganz anders als Gandergesee im Landkreis Oldenburg.
Was für eine Überraschung.
Mitten in der Wüste, ungefähr 1,5 Autostunden von Las Vegas entfernt. Es war so ziemlich alles anders. Es war ein super tolles Jahr. Ich habe heute noch Kontakt zu meiner Gastfamilie von damals. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich eine großartige Erfahrung. Und es war auch, glaube ich, im Nachhinein die Zeit, die mich so ein bisschen politisiert hat, weil mich Mitschüler angesprochen haben. Ja, wie ist denn das in Deutschland? Da kamen auch Fragen, wie habt ihr Waschmaschinen?
Aber also, gibt es diese Mauer, über die immer alle reden?
Genau, ja, die war ja zu dem Zeitpunkt schon gefallen. Das war 1993, 94.
Okay.
Aber ja, es waren Fragen, wie ist das mit euch bei Demokratie und so. Und da habe ich angefangen, politischer zu werden und bin dann auch ein bisschen als politischerer Mensch zurückgekehrt mit 17 Jahren dann. Ja, aber damals die Entscheidung, das zu machen, da haben meine Eltern mich voll unterstützt.
Und war das ein Dahinwollen oder auch ein Wegwollen aus der kleinen Gemeinde in Niedersachsen?
Das war für eine Zeit? Definitiv ein Dahinwollen. Ich hatte jetzt nicht den Drang zu sagen, oh, ich bin hier unglücklich, ich will weg oder so, nein.
Nicht zu langweilig gewesen?
Nee. Also Bremen ist nicht so weit entfernt. Und wenn man auf Partys gehen wollte, dann konnte man mit Nachtbussen dahin fahren. Also das war möglich.
Und dann sind Sie mit Nachtbussen nach Las Vegas gefahren?
Das wäre zu weit weg gewesen. Es war 1,5 Autostunden in der Nähe vom Hoover Dam. Hoover Dam. Und das war beeindruckend, klar. Für einen damals 16-Jährigen war das schon. Ich war das erste Mal damals in den USA. Vorher war ich noch nicht da. Und das war natürlich beeindruckend. Eine Stadt voller Glitzer. Und dann die Kleinstadt, wo ich gewohnt habe, die war wirklich mitten in der Wüste. Es ist ein bisschen, also fast wie, ich will mal sagen, Ostfriesland ohne Grün. Man konnte unendlich weit gucken. Okay. Also unendlich weit gucken. Mhm. Es war so ein bisschen von Bergen umgeben, aber wirklich mitten in der Steinwüste sozusagen. Mhm. Und im Sommer 45 Grad im Schatten.
Es hat ein bisschen weniger geregnet als in Niedersachsen.
Es hat definitiv weniger geregnet, aber es war eine unglaubliche Weite, die mich damals beeindruckt hat.
Und ist es das, was von ihrer Mutter bleiben wird, dass sie hat machen lassen und das unterstützt hat, was sie wollten? Auch gesagt hat, es bei der Schulwahl, wenn du das willst, wir stehen dahinter. Wenn du jetzt nach Arizona möchtest, dann stehen wir auch dahinter. Ist es das, was bleibt für sie von ihr?
Es geht für meine beiden Eltern, aber bei meiner Mutter insbesondere das Vertrauen in meine Person und das Wissen, dass es aber auch eine Rückfallmöglichkeit gibt. Also, dass man, wenn was schief läuft, dass man dann nicht sagt, ja, hast du halt Pech gehabt, sondern dass man da Unterstützung hat zu Hause. Mhm. Ja.
Wenn man ihnen so zuhört, denkt man, das ist eigentlich ideal gelaufen. Auch die Frage dann später, welche Entscheidung treffe ich für die letzten Lebensjahre meiner Mutter, dass die Pflegeeinrichtung, die sich sehr gut gekümmert hat, sagen sie, das entspricht ja leider nicht der Erfahrung der allermeisten, die suchen und haben dann Kompromisse. Wie kam es, dass sie genau das Haus gefunden haben, das sie alle offenbar so glücklich gemacht hat?
Ja, tatsächlich, mein Vater, sehr, sehr schlau und klug, hatte im Vorfeld in den Jahren da in einer Selbsthilfegruppe sozusagen sich ein bisschen engagiert.
Für Alzheimer-Angehörige.
Genau, für Alzheimer-Angehörige. Das war ein Netzwerk und da war auch jemand dabei, der diese Einrichtung geleitet hat. Also da gab es sozusagen einen Kontakt, einen ersten Kontakt schon. Okay. Das waren, die treffen sich interessanterweise bis heute, obwohl viele Angehörige verstorben sind. Aber das war eine Gruppe, die sich vernetzt hatte und auch sich ausgetauscht hat, wie sieht's aus mit Tagespflege und welche Unterbringungsmöglichkeiten gibt es. Und da war schon ein bisschen Expertise dabei. Also er hatte da, ohne jetzt konkret auf den Fall, aber oder auf diese Entscheidung, aber er hatte schon, es war jemand, der sich da frühzeitig vernetzt hat und auch Expertise reingeholt hat.
Die Kosten für einen Pflegeheimplatz sind inzwischen horrend gestiegen. Wir sind inzwischen ja 10 Jahre nach Ihrer Entscheidung, weit über 10 Jahre nach Ihrer Entscheidung. Wie war das denn damals? Sind Ihre Eltern wohlhabend oder mussten Sie selber zuzahlen, um sich ein gutes Heim, einen guten Platz leisten zu können? Oder wie war das?
Also ich habe ja gerade gesagt, meine Eltern sind, ich würde sagen, klassische Aufsteiger und haben sich was aufgebaut. Aber meine Eltern kommen nicht aus, meine Großeltern waren nicht vermögend. Nein. Meine Großmutter tatsächlich war auch Einzelhändlerin in Bremerhaven. Mein Vater ist in Bremerhaven geboren. Meine Mutter bei uns vor Ort in einer Nachbargemeinde, wo ich bis heute lebe. Und das sind jetzt nicht Verhältnisse, wo man sagt, da wird Kapital vererbt oder sowas ganz und gar nicht. Die haben sich was aufgebaut und haben damals, mein Vater hat damals den Pflegeplatz selbst finanzieren können, glücklicherweise.
Okay. Damals ging das natürlich auch noch ein bisschen besser als heute,
Ich wollte gerade sagen, damals ging das noch besser als heute auf jeden Fall. Die Pflegeversicherung hat einen Teil abgedeckt, aber natürlich nicht alles. Aber natürlich sind die Kosten seitdem dramatisch gestiegen. Und wir sind eine älter werdende Gesellschaft und das spüren auch jüngere Menschen, weil sie ältere Menschen in ihrer Familie haben. Die schweren Entscheidungen, über die wir gerade gesprochen haben, aber auch noch natürlich die Finanzierung, klar.
Wie möchten Sie selbst alt werden? Möchten Sie, dass die Kinder sich mal kümmern?
Also, ich möchte jetzt nicht, dass meine Kinder was aufgeben müssten, um sich um mich zu kümmern. Ich mag ohnehin Neues. Das klingt jetzt vielleicht komisch und ich kann mir gerade eine Situation, in der ich Ende 70, Anfang 80 bin, noch nicht so richtig vorstellen, ehrlicherweise. Das fühlt sich noch nicht so an. Ich habe ohnehin im Leben jetzt nicht mir, keine Ahnung, im Abi-Jahrgang einen Masterplan aufgeschrieben und gesagt, das sind die Stationen meiner Karriere und bis hin zur Frage, wie bin ich als Senior unterwegs. Das lasse ich ein Stück weit auf mich zukommen, aber nein, ich möchte es schon selbstbestimmt haben, klar. Mhm.
Haben Sie eine private Pflegeversicherung abgeschlossen?
Ich habe auch eine Pflegeversicherung früher mal abgeschlossen, das stimmt. Aber mir ist klar, es wird nicht alles decken. Das ist so.
Wie müsste ein Pflegeheim aussehen, in dem Sie sich wohlfühlen?
Da stellen Sie eine Frage, über die ich noch nicht intensiv nachgedacht habe, gebe ich zu. Also, wie müsste ein Pflegeheim aussehen, in dem ich mich wohlfühle? Also in jedem Fall, wo man mit anderen Menschen in Kontakt ist. Also wo man auch Also ich glaube, ich würde dann Diskutierzirkel eröffnen als erstes. Also ich hätte Lust, weiter politisch mir Gedanken zu machen und zu diskutieren.
Da kriegen jetzt Ihre künftigen Mitbewohner gerade
Schrecken. Ja, ich frage mich jetzt gerade, wie sich
das wer wird da so sein? Ich dachte gerade auch.
Geht der hin, der will mit mir die ganze Zeit über Politik diskutieren.
Wen treffen Sie da? Ich hätte ein paar Ideen. Aber
Gruppe möchte ich nicht sein, wo er das ist anstrengend. Er will immer über Politik reden.
Und was werden Ihre Kinder und deren Kinder dazu sagen? Ja, kann jemand mal eben Opa beruhigen? Aber wir wünschen Ihnen natürlich an der Stelle das Allerbeste. Wir machen nochmal einen Schwenk. Sie haben gerade über Ihre Herkunftsregion gesprochen. Sie sind in Delmhorst
geboren.
Kennen Sie diesen Song?
Ja.
Jetzt immer da, wo du nicht bist, und das ist immer Delmhorst. Es ist schön, wenn's nicht mehr weh tut, und wo zu sein, wo du nie warst. Hinter Hochding.
Dann kommt gleich noch Getränke Hoffmann und
Element of Crime. Kennen Sie alles. Delmenhorst, genau, von Element of Crime. Das ist ja ein Lied über einen Mann, der im Grunde auf verlorenem Posten zurückbleibt in Delmenhorst. Fühlen Sie sich nach dem Abgang von Christian Lindner manchmal so ein bisschen so auf verlorenem Posten?
Nee, also mir ist klar, dass ich eine Aufgabe habe, die sehr, sehr schwer ist. Da mache ich mir keine Illusion. Deswegen war das Mai Parteivorsitzender zu werden und sich das zu überlegen nach der verlorenen Bundestagswahl auch eine schwere persönliche Entscheidung. Mhm. Keine Frage, aber natürlich eher eine politisch persönliche Entscheidung. Aber nein, das fühle ich mich nicht. Ich bin Vorsitzender einer Partei mit 70.000 Mitgliedern und ich habe jetzt gerade in den letzten Monaten, wo ich unfassbar viel durchs Land gereist bin, viel Menschen gesehen, wo ich dachte, ja, deswegen mache ich das. Also Mitglieder, die das seit 10, 20, 30 Jahren ehrenamtlich machen. Und genau deswegen mache ich das.
Was waren Ihre Zweifel?
Also ich würde es gar nicht Zweifel nennen. Es war eher die Überlegung, ich bin 48 Jahre alt, will ich was anderes machen? Mhm. Also will ich vielleicht was Neues noch entdecken? Und nun muss man dazu sagen, in der Politik erlebt man und entdeckt man täglich Neues. Also insofern ist das...
Manches will man gar nicht entdecken.
Muss man da gar keine Abstriche machen. Das weiß wohl jeder, der politisch unterwegs ist. Aber natürlich habe ich einfach eine Phase der Reflexion gebraucht. Also ich habe nach der Bundestagswahl nicht sofort gesagt, jawohl, gar keine Frage. Ich habe nur darauf gewartet, dass Christian Lindner abtritt und ich Parteivorsitzender werden kann. Ich habe es mir reiflich überlegt. Und dann gleichzeitig etwas in mir erneut entdeckt, ich habe so einen Ansporn, ich habe da einfach Bock drauf. Mir macht das unglaublich Spaß, Politik zu machen und das Gefühl, da braucht es eine Stimme in der Mitte, die auch bereit ist, man würde neudeutsch sagen, out of the box zu denken, das Land anders zu denken, wieder erfolgreich zu machen. Dieses Gefühl von Stillstand, es geht nicht voran, was wir auch während der Ampel hatten, das macht mich rasend. Es macht mich, sage ich offen, rasend und hat dann bei mir eine Motivation ausgelöst, ich habe da Lust zu.
Kam das ganz aus Ihnen raus oder gab es da einen Menschen, der oder die gesagt hat, du musst jetzt und du kannst es auch?
Also es gab genug Menschen, die gesagt haben, du solltest. Mhm. Es gab viele, die gesagt haben, du kannst es auch. Aber mir war klar, das ist die Entscheidung bei mir, die kann ich nicht abgeben. Das ist meine Entscheidung, die immer mit Risiken verbunden ist. Aber ich bin kein risikoscheuer Mensch. Und deswegen habe ich mich mit einigen intensiv beraten. Ich habe seinerzeit beispielsweise mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Wolfgang Kubicki darüber gesprochen.
Die beide, glaube ich, auch ganz gerne Vorsitzende geworden wären.
In der Nachphase haben beide gesagt, also hier sollen keine Lücken entstehen. Und
so kann man
gleichzeitig
es auch nennen.
haben wir uns besprochen und dann, also ich hatte diese Entscheidung für mich getroffen und mir war wichtig, dass sie gemeinsam getragen wird.
Was können Sie, was Christian Lindner nicht kann?
Diese Vergleiche, wenn Sie den Betroffenen fragen, sind natürlich immer super schwierig. Ich glaube, ich bin ein sehr anderer Typ als Christian Lindner, was weder positiv noch negativ ist. Ich bin jemand, der, ich habe mein Leben lang in Gandersee gewohnt, in der Landtagszeit. Ich bin nie nach Berlin gezogen. Ich werfe das keinem vor, der in Berlin jetzt seinen Wohnsitz hat, insbesondere wenn man in der Bundespolitik ist, hat das manche logistische Dinge, die es vereinfacht.
Auch als Fraktionschef der FDP im Bundestag sind Sie in Niedersachsen geblieben.
Ganz genau. Das ist interessant, dass Sie das nachfragen, weil diese Frage wurde mir dauernd gestellt. Als ich Fraktionsvorsitzender wurde, hat jeder zu mir gesagt, ja, und dann zieht er nach Berlin. Und ich so, nein, wir werden nicht nach Berlin ziehen, wir wohnen hier. Und man ist ja meistens eine Woche dann in Berlin in der Sitzungswoche, eine Woche ist man im Wahlkreis als Fraktionsvorsitzender meistens überall unterwegs. Aber logistisch ist das möglich. Ich habe eine Wohnung in Berlin, wir haben eine Wohnung hier in Berlin, aber meine Familie wohnt in meinem Heimatort.
Haben Sie auch diese Prenzlauer Berg-Aversion wie so viele Politiker?
Also ich habe die Wohnung jetzt in Mitte aus logistischen Gründen in Berlin-Mitte, weil es einfach in der Nähe von der Bundesgeschäftsstelle der FDP ist. Es ist in der Nähe jetzt in den letzten Jahren natürlich als Fraktionsvorsitzender des Reichstagsgebäudes. Das hat aber eher logistische Gründe. Ich bin nicht gebürtiger Berliner. Ich finde die Stadt spannend und gut und manchmal sind wir auch mit der Familie hier. Aber nein, aber ich wollte der Frage nicht ausweichen. Ich bin, insofern habe ich da eine andere Herangehensweise sicherlich gehabt. Und gleichzeitig bin ich jemand, der sehr Lust darauf hat, mit anderen gemeinsam Politik zu machen.
Also keine One-Man-Show.
Ja, ich weiß, dass das sage ich jetzt aber auch in aller Ehrlichkeit und Deutlichkeit, Frau Emmerich, ich weiß, dass es Christian Lindner unterstellt worden ist, aber er ist auch durchaus ein Teamplayer gewesen. Ich glaube, manchmal ist da eine Wahrnehmung gewesen, die nicht nur fair war, sage ich mal ganz offen. Wir haben ein gutes Verhältnis und ich finde, es muss auch nicht in der Politik immer diese Brüche geben nach dem Motto, der eine hasst den anderen und deswegen ist es jetzt so. Ich weiß, dass Medien manchmal diese machtpolitische Auseinandersetzung lieben.
Die es ja auch gibt, wie die beschreiben.
Ja, die gibt's natürlich auch manchmal in der Politik. Ich bin jemand, der total inhaltsgetrieben ist. Also ich will, dass dieses Land erfolgreicher ist. Und zwar wegen der Menschen, die hier leben. Ich will wirklich, dass Menschen, wir haben vorhin über meine Eltern viel gesprochen, über die Frage Aufstiegsversprechen. Ich will, dass das Politik wieder erfüllt. Und das war am Ende der Grund, warum ich mich entschieden habe, Parteivorsitzender zu werden. Wir sind, Christian Lindner und ich, sehr unterschiedliche Typen. Aber ich tue mir super schwer in der Bewertung, das eine ist besser oder das andere ist schlechter.
Jemand hat das mal, wie ich finde, ganz originell auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Sie sind eher der Typ mit dem Passat nach Spiekeroog. Und er ist natürlich eher der Typ mit dem Porsche nach Sylt.
Ich kenne diese Berichterstattung, ja.
Wenn man
jetzt muss ich, darf ich korrigieren? Ich habe das damals gelesen. Und
sagen Sie also jetzt nicht, dass man mit dem Auto nicht nach Spiekeroog kann, weil es eine autofreie Insel ist.
Das wäre jetzt nochmal der Punkt, als der jemand hinzufügen müsste, dass keiner versucht, mit dem Auto nach Spiekeroog zu fahren. Aber die Wahrheit, bei mir ist es tatsächlich nein oder nein.
Okay.
Also, ja. Meistens ohne Auto mit der Fähre, weil auf Norderney kann man mit dem Auto eh nicht viel anfangen.
Sie ahnen, worauf ich hinaus will. In der Aufmerksamkeitsgesellschaft ist natürlich besonders krasse Eigenschaften, besondere Sichtbarkeit an sich nicht verkehrt. Und Sie haben natürlich, wir hatten es im Intro schon mal gesagt, mit Kubicki, mit Strack-Zimmermann auch sehr schillernde Figuren um sich herum. Ist es von Vorteil, wenn man eher ein Mann ohne, ich sage mal, krasse Eigenschaften ist, also eher eine Mitte Position mit einer vielleicht insgesamt größeren Ruhe
ausstrahlt? Ich muss deshalb bei der Frage schmunzeln, weil ich in der Zeit im Niedersächsischen Landtag, als ich Fraktionsvorsitzender war und teilweise auch später im Bundestag, wenn man sich und ich auch selbst meine Reden mal anschaue, galt ich eher als Krawallmacher. Also auch im Landtag.
Krawallmacher?
Ja, durchaus. Also ich bin jemand, der... ich bin inhaltlich getrieben. Und als wir die Debatten im Landtag hatten, wir hatten 10 Jahre eine schwarz-gelbe Koalition mit die FDP, mit Christian Wulff, später mit David McAllister, wie ich finde, sehr erfolgreiche Jahre für Niedersachsen. Da haben wir auch, zeigt übrigens, dass man auch echte Reformpolitik machen kann, wenn ich politisch kurz werden darf. Damals das Land modernisiert, Bezirksregierung, Verwaltung abgeschafft. Wir haben es sogar geschafft, Schulden abzubauen, überraschenderweise. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war derjenige, der in der Debatte, das können Sie heute in den Protokollen des Landtages noch nachlesen, wenn ich ans Rednerpult gegangen bin, haben SPD und Grüne sofort einen Zwischenruf gemacht und haben gesagt, nicht so laut bitte. Das war immer der erste Zwischenruf, weil ich jemand war, der und eigentlich auch bis heute bin, der, wenn es um Inhalte geht, um die Frage, welche Entscheidung wollen wir hier gerade treffen, extrem leidenschaftlich ist.
Mhm. Herr Dürr, wie viel Zeit muss vergehen, bis Sie sich eingestehen, dass es eine falsche Entscheidung war, die Ampel zu sprengen?
Also jetzt muss man mal zurückgehen in November letzten Jahres. Mhm. Wir standen konkret vor der Entscheidung. Olaf Scholz hat gesagt, entweder werden diese Schulden gemacht oder ich entlasse den Finanzminister. Da war für mich die Sache glasklar.
Hatte er einen Vorlauf?
Es hatte einen Vorlauf. Ich glaube, dass wenn ich selbstkritisch, und das haben wir ja getan, wir haben ja einen intensiven Blick zurückgemacht, was ist in der Ampel falsch gelaufen? Die FDP ist in die Koalition eingetreten mit, es wird keine Steuererhöhung in Deutschland geben. Es wird keine Abschaffung der Schuldenbremse geben und manche Autofahrer freuen sich kein Tempolimit auf den Autobahnen. Das waren jedenfalls aus der Mediensicht so die Schlaglichter. Der Koalition fehlt ein Reformprojekt. Ich glaube, das war 2021 auch nicht das, was die große Stimmung in Deutschland war. Wir waren in einer Situation, wo man dachte, nach Corona wird sich die Wirtschaft schon erholen, es wird gehen. Dann kam der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar, dann eine Energiekrise und dann eine handfeste Wirtschaftskrise. Und dann war die FDP in einer Koalition gefangen mit Partnern, die keine Lust auf Reformpolitik hatten. Und das hat uns alle rasend gemacht. Und natürlich kann man im Nachhinein sich lange darüber Gedanken machen, hätten wir es früher oder später beenden müssen. Nur für mich war im Herbst des Jahres 2024 ist keine Option mehr, einfach so weiterzumachen. Mhm. Gar nicht wegen der beteiligten Persönlichkeiten, aber die Menschen in Deutschland haben erwartet, dass sich Politik ändert und endlich Reformen auf den Weg bringt. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, die aktuelle Koalition hat das gleiche Problem nur schneller bekommen.
Mhm. Volker Wissing hat es noch ein bisschen ungeschminkter formuliert. Der hat gesagt, die FDP oder in diesem Podcast deutlich gemacht, die FDP hat die Ampel absichtlich an die Wand gefahren aus Angst, man könnte sie selbst, also die FDP, als vergrünt oder irgendwie links wahrnehmen. Gilt erst die Partei, dann das Land?
Nein. Und ich bin auch fundamental anderer Auffassung als Volker Wissing. Ich glaube, dass diese theoretische Debatte nicht weiterführt. Da müssen wir über Themen reden. Im Herbst letzten Jahres war klar, dass die Wirtschaft abschmieren würde. Wir brauchten also Wirtschaftsreformen. Deswegen hat die FDP gesagt, wir müssen hier die Politik der Koalition ändern, weil ansonsten die Menschen im Land zu Recht sauer sind. Politik muss sich ändern, wenn die Rahmenbedingungen sich fundamental ändern. Da kann man sich, glaube ich, nicht zurücklehnen und sagen, ja, ist halt so und wir wollen nett zueinander sein. Das hat auch mich damals, wie viele Bürger im Land, einfach wütend gemacht, dass die Koalition den Eindruck erweckt hat, sie beschäftigt sich mit Nebensächlichkeiten, aber nicht mit den großen Fragen, die zur Entscheidung stehen.
Aber wenn man von einem Tag auf den anderen mit Maximalforderungen kommt, von denen man weiß, dass sie nicht mitgetragen werden von den Koalitionspartnern, wenn das Ganze noch flankiert ist mit einem von langer Hand geplanten Ausstiegskonzept aus der Koalition, ist ja möglicherweise die Deutung von Volker Wissing doch nicht ganz so falsch.
Also ich war ja damals dabei und dass es Überlegungen gab, ob die Koalition fortgesetzt wird, sieht man daran, dass bereits im Sommer des Jahres 2024 SPD und Grüne sich ohne uns getroffen haben, um genau darüber zu sprechen. Also da waren wir mitnichten die Ersten und dass man vorbereitet ist. Übrigens finde ich es erstens nicht unprofessionell und zweitens sieht man daran, dass der Kanzler ja angeblich mehrere vorbereitete Reden hatte. Also das zeigt ja, dass ich hätte übrigens gerne mal die anderen Versionen damals erfahren, wenn es anders gelaufen wäre an dem Abend des 6. November. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Nein. Ich frage mich, welche Maximalforderung hätte das sein sollen? Dass wir wirtschaftliche Reformen brauchen? Dass wir ganz deutlich Bürokratie abbauen müssen, dass wir Menschen entlasten müssen. Was ist daran krass? Weil die FDP diese Position hat, kann man sagen, okay, die anderen haben sie nicht. Aber es ist doch immer deutlicher, auch im, würde ich sagen, beginnenden Herbst 2025, dass Deutschland sowas braucht.
Der Wirtschaftswendeplan, den Sie damals aufgestellt haben, von dem war klar, dass ihn die Koalitionspartner nicht mittragen würden. Was Wissing da diagnostiziert bei Christian Lindner, so diese Angst, irgendwie auf eine Weise wahrgenommen zu werden, die der Partei dann schaden könnte, diese Diagnose läuft ja auf den Begriff Paranoia hinaus.
Das teile ich nicht. Ich habe diese Paranoia nicht. andere hatten sie auch nicht. Nein, das ist ein Versuch, glaube ich, Politik zu beschreiben, die, ja, ich sag mal, so philosophisch abgehoben ist, dass es da mit der Realität ganz wenig zu tun hat. Mhm. Und Sie haben gerade das Wirtschaftswendepapier von damals angesprochen. Mhm. Wir können jetzt über die Überschrift reden, aber schauen wir mal rein. Was ist daran krass gewesen? Mhm. Was war eine Forderung, wo, also man kann die ganze Liste durchgehen, der Dutzende von Überlegungen. Es war ein Vorschlag für die Koalition. Der Dutzend von Überlegungen, wo man sagen würde, das ist falsch. Mhm. Ist wirklich Bürokratieabbau in dem Umfang, wie es vorgeschlagen wurde, wäre das falsch gewesen?
Man kann es übereinanderlegen mit den Notwendigkeiten für das Land, aber eben auch mit den Möglichkeiten, die man hat mit bestimmten Koalitionspartnern.
Und aber dabei, ich finde, das ist ein spannender Punkt, Herr Gaugele. Mhm. Und da bin ich sozusagen jetzt schon in dem, was ich vorhin gesagt habe, in der Debattenmodus. Ich finde, da muss sich aber derjenige rechtfertigen, der sagt, wir wollen Stillstand. Mhm. Es kann nicht sein, dass sich immer diejenigen rechtfertigen müssen, die sagen, ich will Veränderung, weil wir Probleme haben. Mhm. Wenn jemand Stillstand will, da muss sie oder er auch parteipolitisch sich dafür rechtfertigen. Das ist meine Einstellung. Da bin ich auch sehr hart.
Das Ampel-Aus war richtig. Die Schritte alle dorthin waren richtig. Christian Lindner hat sich richtig verhalten. Passt kein Blatt zwischen Sie beiden?
Nein, da will ich jetzt kurz eingreifen, damit da keine falsche Meta-Interpretation kommt. Ich habe mich vor einigen Wochen ausdrücklich dafür entschuldigt, dass wir es als FDP in der letzten Koalition nicht hinbekommen haben, diese Reform, von denen ich sprach, auf den Weg zu bringen. Also da bin ich durchaus als Partei der Eigenverantwortung mit einem Zeigefinger auf mich selbst. Auch ich hatte Verantwortung und es ärgert mich, dass wir das nicht hinbekommen haben. Ich habe gesagt, der Fehler war sicherlich, in eine Koalition zu gehen, ohne echtes großes Reformprojekt. Vielleicht war damals der Druck noch nicht ausreichend. Den Fehler würde ich nicht wieder machen.
Die Ampel hätte es nie geben dürfen, heißt das?
Nein, die Ampel hätte es nicht ohne Reformpolitik geben dürfen. Mhm. Und dann hatten sie es natürlich mit zwei linken Parteien zu tun, die gesagt haben, ja, wir haben hier im Prinzip, okay, es wird keine Steuererhöhung geben, aber ansonsten ändern wir halt auch nichts im Land. Deswegen will ich ganz kurz sagen, weil Sie mich so konkret nachgefragt haben, natürlich hat die FDP Fehler gemacht. Auch ich habe Fehler gemacht, gar keine Frage. Und rund um das Aus der Koalition würde ich heute Dinge wahrscheinlich anders machen, keine Frage.
Nämlich?
Aber ich würde mich noch mehr auf die Frage der inhaltlichen Entscheidung konzentrieren. Nämlich sehr konkret zu sagen, liebe Koalitionspartner, ihr müsst jetzt rechtfertigen, warum ihr diese Punkte nicht mitmacht. Stattdessen hatten wir eine Debatte darüber, ja, die FDP ist verhaftet in der Schuldenbremse und unflexibel und so weiter und so fort. Ich will, und das sage ich wirklich ohne jede Genugtuung, sondern mit echter Sorge ums Land und um die Stabilität. Im Nachhinein, wenn man sich die aktuellen Debatten anschaut um den Bundeshaushalt, hatten wir halt vielleicht nicht ganz so Unrecht. Wir sind jetzt in einer Situation, wo der Rechnungshof sagt, die Bundesfinanzen sind außer Rand und Band und nicht mehr stabil. Und ich finde es richtig, dass wir damals da die Tore nicht aufgemacht haben. Und es gibt jetzt auch Kritik von mir, dass die Koalition diesen Weg, ganz viele Schulden, keine oder kaum Reformen, dass diese Koalition den Weg, den Olaf Scholz und die Grünen damals vorgeschlagen hatten, unter Friedrich Merz jetzt geht, halte ich für grundfalsch.
Im Ergebnis ist es jetzt aber so, dass sie im Moment wenig dagegen tun können. Sie sind nicht mehr im Bundestag und es ist, wenn man die aktuellen Umfragen anschaut, nicht sicher, dass sie demnächst wieder mitspielen und auch mitregieren könnten. Auf dem Weg dahin, wie eng beraten Sie sich mit Christian Lindner? Sind Sie sozusagen in seiner Linie unterwegs? Ist das Ihre Linie? Wie wichtig ist er noch für den Kurs der Partei im Moment?
Das ist selbstverständlich meine Linie und ich berate mich mit Christian Lindner nicht über inhaltliche Fragen.
Gar nicht.
Nein, das sind meine Entscheidungen und am Ende die der gesamten Partei. Ich habe sehr deutlich gesagt, dass die Freien Demokraten nach einer solchen Wahlniederlage eine Zäsur haben und eine Erneuerung wagen müssen. Und genau die will ich gestalten. Ich glaube, dass, wenn ich mir die politische Landschaft in Deutschland anschaue, dass es Millionen von Menschen gibt, die nach Klarheit und auch nach Reformen eine Sehnsucht haben. Ich glaube, dass die Menschen diesen Stillstand leid sind. Ich glaube übrigens auch nicht, dass das Land nach rechts gerückt ist. Die Menschen selbst sind nicht auf einmal rechts geworden oder vermeintlich an der anderen Seite links geworden. Die Menschen sind es leid, dass die Mitte nicht mehr in der Lage ist, mutige Entscheidungen zu treffen. Der kluge ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo De Fabio hat das mal zusammengefasst mit dem Wort die konzeptionell entleerte Mitte. Und ich glaube, er trifft den Nagel auf den Kopf. Und wir müssen selbstkritisch sagen, nicht nur Sozialdemokraten, Grüne und Christdemokraten sind konzeptionell entleert. Wir waren das auch. Und genau das will ich ändern.
Können Sie diesen Weg gehen und dabei auf ein solches Talent wie Christian Lindner verzichten? Sie waren gerade sehr hart und haben gesagt, ich berate nicht mit ihm. Ist er raus?
Christian Lindner hat den Parteivorsitz niedergelegt und hat sehr deutlich gesagt, dass er eine Zäsur hat, die ich absolut respektiere. Ich bin mein eigener Christian, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Und ich habe eine Vorstellung von dem, was ich für richtig halte. Sehen Sie, ich will ein Beispiel geben. Als ich gemeinsam mit einem Kollegen vor einigen Jahren in der FDP die gesetzliche Aktienrente vorgeschlagen habe, da war das eine echte Erneuerung. Die FDP hat sich immer um private Altersvorsorge gekümmert, was super richtig ist. Aber wir haben gesagt, dieses Rentensystem, das ist so leider instabil und kaputt, weil Politiker nie den Mut hatten auf echte Reformen. Und deswegen haben wir diesen Vorschlag gemacht, den ich mitkonzipiert habe. Also ich habe genug Ideen im Kopf, wie man dem Land Vorschläge macht, damit das, was ich über meine Eltern vorhin gesagt habe, das Aufstiegsversprechen, damit das wieder gilt.
Das heißt, wir müssen jetzt einfach diese Frage nochmal stellen. Christian Lindner wird auch nicht bei den kommenden Wahlkämpfen, im nächsten Jahr stehen ja ein paar relevante Landtagswahlkämpfe an, auftreten. Sie werden ihn nicht zurückholen, um...
Also ich werde da nichts verbieten, aber offen gesagt mache ich mir darüber nicht zentral Gedanken. Ich finde, das ist, sehen Sie es mal nach, so eine Betrachtung von Politik, wie ist der eine mit dem anderen, das hat was fast was Soap-mäßiges. So betrachte ich Politik nicht. Die Menschen wollen die wollen von Parteien der Mitte insgesamt, aber ich glaube, sie erwarten von einer FDP echte Reformvorschläge fürs Land. Und diese Reformvorschläge sollen, müssen in der jetzigen Phase auch radikal sein. Wissen Sie was? Ich werde mittlerweile absolut sauer, wenn die aktuelle Koalition davon spricht, dass sie selbst, wie sie es formuliert, die letzte Patrone der Demokratie sei. Was ist denn das für eine Einstellung? Nach dem Motto, hier sind SPD und CDU, CSU und ihr müsst das alles mitgehen, was wir hier machen, weil es gibt keine Alternative, ansonsten droht der Dammbruch. Ich halte das für verrückt. Nein, da will die FDP ein wirklich Gegenentwurf zu dieser Regierung Merz sein, denn ich glaube, dass die Menschen viel mutiger sind als die aktuelle Bundesregierung.
Und doch nochmal die Frage nach der Person, dass es ein Comeback von Lindner geben könnte, schließen Sie aus?
Das müssen Sie Christian Lindner fragen, aber spielt in meinen Planungen überhaupt gar keine Rolle. Ich bin nochmal jemand, der immer mit Leidenschaft Politik gemacht hat und der immer eine Vorstellung davon hatte, wie man das Land erfolgreicher machen kann und offen gestanden, der auch immer bereit war, ein Stück weit radikaler und weiter zu denken. Ich will Ihnen ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo ich glaube, dass die Freien Demokraten lauter und deutlicher sein müssen. Auch ein Thema, was wir vernachlässigt haben. Ich habe das früher auch intern schon einmal kritisiert, aber jetzt als Parteivorsitzender habe ich erklärt, dass ich es zum Thema machen will. Die Menschen in Deutschland sind, davon bin ich überzeugt, nicht ausländerfeindlich. Die sind auch nicht gegen Einwanderung. Das, was Menschen rasend macht, ist, dass Personen herkommen, die nicht arbeiten. Ich will es in einem Satz zusammenfassen und das ist auch meine Leitmaxime beim Thema Migrationspolitik. Es muss verdammt nochmal leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten. Und ich glaube, es war ein Fehler der FDP, dieses Thema anderen zu überlassen, in der Hoffnung, wenn man es nicht ganz so laut anspricht, dass dann irgendwie das Thema weggeht. Das ist grundfalsch. Die FDP braucht eine eigene Kompetenz, aber eine von der Ausrichtung ganz andere Zielrichtung als die anderen Parteien, also als links und rechts. Linke sagen, es sollen irgendwie alle kommen und wir sind ein reiches Land. Und die Rechten sagen, es sollen irgendwie möglichst viele Ausländer raus. Ich sage, wir sind ein weltoffenes Land, aber wir sind sehr klar, wenn du etwas leisten willst in Deutschland, wenn du einen Beitrag leisten willst, wenn du hart arbeiten willst, wenn du dich an Recht und Gesetz halten willst, wenn du dich integrieren willst, bist du herzlich willkommen. Aber wenn es darum geht, sich im Sozialstaat einzurichten, dann bin ich genauso hart und sage, nein, das ist nicht möglich in Deutschland.
Rein darf nur, wer arbeitet?
Ja, Herr Gaugle, ich bin da so klar. Und ich glaube, die Menschen dürstet es nach dieser Klarheit. Wer hart arbeiten möchte, der ist herzlich willkommen. Übrigens gar nicht so sehr um seiner selbst willen, sondern wir haben vorhin über Pflegeversicherung gesprochen. Die Dinge hängen doch miteinander zusammen. Die Dinge hängen doch unmittelbar miteinander zusammen. Wir sind ein Land, was aufgrund des demografischen Wandels, wir sind eines der ältesten Länder der Welt gemeinsam mit Japan, durchaus auf Einwanderung angewiesen ist. Aber die muss doch sehr klar sein, und zwar in den Arbeitsmarkt. Wir haben nach wie vor Betriebe, die teilweise eine Schicht, obwohl sie sogar Auslastung haben in dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase, eine Schicht absagen müssen, weil sie nicht ausreichend Arbeitskräfte haben. Da müssen wir es verdammt nochmal schaffen, uns wie ein modernes Einwanderungsland zu verhalten, wie Kanada, wie Neuseeland, die ein sehr klares Konzept haben. Wir wollen wachsen, wir sind offen für Menschen, die ranklotzen wollen, und diejenigen, die nicht ranklotzen wollen, die haben hier keine Zukunft. Das mag jetzt sehr hart klingen, was
das
ich sage.
Das klingt nach einer Abschaffung des Asylrechts.
Jetzt werden wir ganz kurz sehr konkret. Im 16a des Grundgesetzes geht es um politisch Verfolgte. Und wenn jemand, der beispielsweise von Putin politisch verfolgt wird, weil er die Demokratie in Russland hochhalten will, so jemand sollte in Deutschland Asyl bekommen.
Auch wenn er nicht arbeitet.
Ich glaube, darauf komme ich gleich zu sprechen, Herr Gaugele. Aber da geht es ja um ganz konkrete, ganz wenige Menschen, die konkret politisch verfolgt werden. Aber weil es jemandem woanders schlechter geht wirtschaftlich, das kann nicht die Perspektive sein, nach Deutschland in den Sozialstaat zu kommen. Da müssen wir ein klares Nein sagen. Und das hat nichts, das sage ich in aller Klarheit, mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Ganz im Gegenteil. Wir haben Millionen von Menschen in Deutschland, die in den letzten Jahrzehnten gekommen sind, die sich was aufgebaut haben. Die viele Kleinunternehmer insbesondere, die übrigens am allermeisten von Bürokratie genervt sind. Wenn ich mit Menschen mit Migrationsgeschichte spreche, die sind immer ja meistens wirklich die Krawatte auf, wenn man sie darauf anspricht, wie es mit der Bürokratie aussieht. Aber wenn jemand herkommt aus einem Notfall heraus, also einem konkreten politischen Notfall heraus und hier bleibt, natürlich erwarte ich, dass dieser Mensch dann auch arbeitet, selbstverständlich, und sich nicht im Sozialstaat einrichtet. Nur diese Debatte um das Grundrecht auf Asyl ist deshalb ein bisschen kurz, weil da steht ausdrücklich drin, dass man dann nach Deutschland kommt, wenn man vorher nicht in einem sicheren Drittstaat war. Das kann man aber nur schaffen, wenn man in Deutschland abspringt mit dem Fallschirm oder irgendwie am Flughafen landet, weil ansonsten sind wir umgeben von sicheren Ländern. Es kann nicht sein, dass Menschen kommen, die vorher schon sicher waren, aber dann über die Grenze zu uns kommen und im Sozialstaat sich einrichten können.
Wir hatten vorhin vom Plan B gesprochen auf einer privaten Ebene. Sie haben jetzt Ihr Konzept umrissen, wohin Sie wollen mit der FDP, wenn das nicht ins Ziel geht. Sie sind zu 100% Berufspolitiker. Wenn das nicht ins Ziel geht, haben Sie da einen Plan B für sich, für Ihre Laufbahn? Was machen Sie, wenn es mit der Politik mal nicht mehr weitergehen sollte?
Also ich stand vor der Entscheidung ja schon im März diesen Jahres und natürlich habe ich...
Fiel Ihnen nichts ein?
Ja, doch. Mir fiel einiges ein, aber offen gestanden ist die Leidenschaft größer gewesen, eine liberale Partei wieder groß zu machen als das andere. Deswegen habe ich mir auch die Entscheidung, wir sprechen ja heute über schwere Entscheidungen, nicht leicht gemacht. Also ich denke in einer Phase, wo ich meine Partei wieder erfolgreich machen will, nicht über andere Pläne nach. Ich bin jemand, der immer total fokussiert ist auf das, was er gerade tut. Ich habe ein Glück, was nicht alle in der Politik haben. Ich habe studiert Wirtschaftswissenschaften. Ich habe mein Studium auch abgeschlossen. Ich bin Diplomökonom. Ich war mal an einem Unternehmen beteiligt. Also ich weiß, was es heißt, auch an anderer Stelle was zu leisten. Aber ich bin natürlich jemand, der trotzdem leidenschaftlicher Politiker ist. Und jetzt in einer Situation, wo ich nicht an harte Sitzungswochen gebunden bin, sondern die Möglichkeit habe, auch ganz neu zu denken. Und dieser Chance will ich meiner Partei geben.
Wir haben in der Vorbereitung zu diesem Gespräch mal geschaut, was der leidenschaftliche Politiker Christian Dürr denn sonst so für Leidenschaften, für Hobbys, für Dinge hat, für die er brennt. Und um ehrlich zu sein, ist das sehr schwer. Verbergen Sie die oder gibt's die nicht?
Also natürlich ist eine Leidenschaft Familie. Also, und das ist auch eine, die glücklicherweise Zeit braucht. Und deswegen ist das sicherlich eine Leidenschaft von mir, weil ich neben Politik in der eigenen Familie natürlich auch Ausgleich habe. Aber ich bin jemand, der auch gerne mal Sport macht. Ich spiele hin und wieder Squash. Das macht mir richtig Spaß. Auch mit einem Freund hier in Berlin mache ich das des Öfteren. Und gleichzeitig sage ich ganz selbstkritisch.
Ein politischer Freund.
Aus dem politischen Umfeld tatsächlich, aus alten Zeiten bei den Jungliberalen. Aber ich sage sehr selbstkritisch, wie wahrscheinlich viele Millionen Menschen, ich mache zu wenig Sport. Ich sollte mehr machen. Aber ich bin auch jemand, der gerne gesellig ist. Ich bin halt gerne mit Freunden unterwegs, auch mal abends und insofern, ja.
Eine Sache haben
Also meine Leidenschaft ist offen gestanden Gesellschaft.
Eine Sache haben wir gefunden. Ihr Lieblingslied haben wir gefunden. Alicia Keys, Empire State of Mind. Wenn Sie mit Freunden auf einer Party sind und auf einmal dieses Lied gespielt wird. Was passiert mit Christian Dürr?
Tatsächlich tanzt Christian Dürr auch ganz gerne.
Okay, wie müssen wir uns das vorstellen?
Wie müsste man sich das vorstellen? Naja, ich bin kein professioneller Berufstänzer. Ich habe tatsächlich als Jugendlicher mal so Tanzkurse gemacht, wie man das so macht.
Aber klassische?
Ja, da war dann so... ein Schritt nach links und rechts und so. Also es war...
ja, Tanzoptedel.
Ja, so in auf dem Niveau wahrscheinlich muss man es ehrlicherweise einordnen. Aber ich finde dieses Lied einfach großartig. Es war tatsächlich in der Auswahl als Hochzeitslied. Es ist dann am Ende Tage wie diese von den Toten Hosen geworden.
Okay.
Uns, aber ja, es ist einfach die Beschreibung auch von New York und so. Es ist einfach, finde ich, faszinierend. Und ich stelle mir, wenn das Lied, dann stelle mir New York City vor, mit den Hochhäusern bei Dunkelheit, die Lichter sind an und so, und es hat einen gewissen Charme. Ich bin ein Kind vom Dorf, aber ich mag trotzdem Großstadt, und es hat einfach was Tolles, Mystisches, was man entdecken kann. Da ist so ein bisschen Nebel aus den U-Bahn-Schächten, der hochsteigt, und das ist so meine Vorstellung dabei. Ich hoffe, das klingt nicht so merkwürdig, aber das geht mir dabei im Kopf, wenn ich das Lied höre.
Und mit Nuripur von den Grünen lebt sich komplett aus bei Eintracht Frankfurt. Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Fußball?
Ja, es ist bei mir ist es tatsächlich was Grünes, ja. Nämlich der SV Werder Bremen.
Das ist nicht der aufregendste Fußballverein.
Doch.
Doch.
Warum? Heftiger Widerspruch. Also der sympathischste, coolste, tollste Bundesliga-Verein, den es gibt. Jetzt habe ich mich natürlich bei vielen Zuhörern unbeliebt gemacht, weil ich weiß, die Mehrheit der Fans ist nicht SV Werder. Aber ich finde, wenn man einen sympathischen Verein in der Bundesliga nennen darf, der auch immer mal kämpft, der es auch nicht immer leicht hat, nicht mit großen finanziellen Mitteln ausgestattet ist, dann ist es, glaube ich, der SV Werder.
Was war Ihr größtes Stadionerlebnis?
Mein größtes Stadionerlebnis, oder sagen wir mal, das war gar nicht im Stadion, sondern die Feierlichkeiten 2003, 2004, das Double. Ja, also ich glaube, der SV Werder hat halt, ich habe auch die, ich hatte fast gesagt Apo-Phase mitgemacht, das wollte ich gar nicht sagen, die Phase in der zweiten Bundesliga, eine Saison.
Vergleichbar.
Ja, gewisse Erfahrung.
Witzig, dass ich das jetzt sage, das war gar nicht intendiert, also es war keine Apo-Phase für den SV Werder, sind abgestiegen und dann wieder aufgestiegen, und das zeigt, dass wenn man kämpft, auch wenn man, wenn einem vieles nicht unbedingt zutrauen, die Frage von Selbstvertrauen, würde ich sagen, die ist auch in der Politik wichtig, ja.
Eine allerletzte Frage hätten wir noch, Herr Dürr. Welche Leidenschaft verbindet Sie denn mit Ihrer Mutter? Gibt es da etwas, was Sie gemeinsam hatten?
Ja, wir haben immer zusammen vier Gewinn gespielt.
Und?
Sie hat extrem oft gewonnen.
Okay.
Oha.
Ja. Aber das ist für mich Ansporn. Wissen Sie, das ist so Niederlagen, Aufstehen.
Ja.
Das kennt man als
Sie können Kunde. Verlieren.
Ich kann verlieren, aber ich kann es dabei nicht belassen.
Herr Dürr, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dürr.
Danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Podcast von Funke.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation Julia Emrich, Theresa Matus und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion: Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.